Ja, wir wollen heute mit dem zweiten Teil unserer Themenreihe beginnen, vom Fruchtzwerg hin zur reifen Ernte. Ich habe bei mir im Garten einen Lorbeerstrauch, einen Kirschlorbeerstrauch, so heißt er offiziell. Und habe nicht schlecht gestaunt, als so im Frühjahr plötzlich oben Blüten kamen. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich habe gedacht, was ist denn das? Und meine Nachbarin und ich, wir standen davor und haben uns diesen Kirschlorbeerstrauch angeguckt und normalerweise blüht das Ding nicht. Aber da waren Blüten oben dran. Sehr, sehr verwundert. Und dann kam der Sommer und so und plötzlich merkte ich, na, das ist ja interessant, da ist nämlich ein Brombeerstrauch durch die Hecke durchgewachsen und hat sich den Weg zum Licht gesucht und kam oben halt raus und jetzt waren da oben Früchte dran. Und man konnte, jetzt konnte ich halt Brombeeren ernten. So ist das manchmal im Leben. Da müssen die Früchte erstmal durch eine ganze Reihe von anderen, Gestrüpp hätte ich fast gesagt, von anderen Blättern durchwachsen, bis sie ans Licht da oben kommen und bis sie sichtbar werden. Und das hat natürlich von diesem Brombeerstrauch, glaube ich, eine ganze Zeit gebraucht, bis der von ganz unten durch die Hecke, ich habe leider die Hecke im Frühjahr nicht geschnitten und die ist jetzt ungefähr so 2,10 Meter, durchgewachsen ist und dann endlich das Licht erblicken konnte und seine Früchte gezeigt hat. So ist es manchmal im Leben. Da fängt man als Fruchtzwerg an, braucht eine ganze Zeit, um da durchzukommen und dann kommt es zur reifen Ernte. Sehr lecker. Und da geht es halt bei uns jetzt in diesen nächsten Wochen um diese Früchte. Und wer jetzt gerade im Supermarkt, im Einkaufsladen ist und sich da anguckt, gerade die Pflaumen, die Zwetschgen, ah, es ist herrlich, dieses dunkellila da zu sitzen. Und wer dann noch so einen Kuchen backen kann, ganz herrlich, ganz herrlich. Und es geht um die Früchte, die Frucht des Geistes, geht um die Frucht des Geistes. Damit haben wir letzte Woche angefangen. Wir haben davon gehört, dass die Gemeinde in Galatien so super mit Jesus begonnen hat, aber leider nicht so super weitergemacht hat. Da sind andere Leute in die Gemeinde gekommen mit jüdischem Hintergrund und haben gesagt, es ist ja schön und gut, dass ihr an Jesus glaubt, aber euch fehlt noch was. Ihr braucht noch die Gesetze. Ihr müsst doch vor Gott die Gesetze einhalten. Und wenn ihr die Gesetze nicht einhaltet, dann seid ihr nicht gerecht vor Gott. Und außerdem müsst ihr euch beschneiden lassen, ihr Männer. Nur dann gehört ihr wirklich zum Volk Gottes. Und wir haben auch davon gehört, dass das dem Paulus, als er das gehört hat, den Zorn gepackt hat. Und dann hat er uns den Galaterbrief geschrieben, ein Kampfbrief, Kampfansage gegen diese Leute, die gesagt haben, man müsse jetzt das Gesetz einhalten und das Gesetz würde einen gerecht vor Gott machen. Und so kommen wir dann zu diesem Kapitel 5. Wir haben es letzte Woche schon gelesen und wir wollen es diese Woche wieder lesen. Und ihr könnt ja hier vorne auf der Leinwand mitlesen oder am besten seine eigene Bibel mitbringen und mitlesen. Deshalb lebt so, wie es euren Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündige Neigung euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Jetzt geht's. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen anderen Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaft und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Heute geht es also um die Freude. Die Freude. Und es ist ja schön, wenn man so Freude in seinem Leben hat. Und ich bin ja so ein Technikfreak. Und immer wenn ich mir ein neues Handy, ein neues Smartphone hole, dann freue ich mich sehr. Achso, hier habe ich nochmal die Früchte des Geistes. Die Liebe, die Freude, der Friede, die Geduld, Freundlichkeit, die Güte, der Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wie gesagt, ich freue mich immer dran, wenn ich ein neues Telefon bekomme. Ein neues Telefon. Und was das alles kann, da kann man mit telefonieren. Und ich freue mich daran. Und kaum habe ich es, kommt dann ja schon Neues raus. Und dann denkt man, ach nee, und jetzt? Die Freude vergeht einem so schnell, weil das neue Telefon kann ja so viel mehr. Fotos machen, Nachrichten versenden, Wetter checken. Und das alte Telefon dagegen, was kann man damit machen? Telefonieren. Und diese Freude vergeht so schnell an irdischen Dingen. Es ist ja nicht schlecht, Freude über irdische Dinge zu haben, ne? Und es ist toll, wenn man sich an Dingen erfreut. Aber das ist ja nicht echte Freude. Das ist ja nicht echte Freude. Die kommt und sie geht manchmal auch ganz schnell. Ich weiß nicht, worüber du dich so freust. Also bei mir ist es meist Technik. Ich kann es kaum abwarten. Nächste Woche kriege ich mein neues Auto. Und ich bin wie ein kleiner Junge, der auf Weihnachten wartet. Mein neues Auto. Ich weiß nicht, gutes Essen, Gemeinschaft, auf Menschen kann man sich freuen. Da gibt es so viele, was einem das Herz erfreut. Und das ist nicht falsch, es ist nicht falsch, es ist nicht verkehrt. Aber es trägt halt nicht unser Leben. Es hilft uns nicht in schweren Situationen, weil die Freude kommt so schnell oder geht so schnell, wie sie gekommen ist. Und wo gibt es echte Freude? Echte Freude, die so ein Fundament auch ist in unserem Leben. Und diese Freude, diese echte Freude, das ist halt, der Urheber ist Gott. Diese echte Freude kommt von Gott. Und die ist anders als diese irdische Freude, dieses über materielle oder andere Dinge. Und warum ist da Freude? Weil Gott sich auch freut. Gott freut sich auch. Gott ist nicht eine emotionslose Macht irgendwo im Himmel, der da vielleicht die Erde beobachtet und automatisch nach irgendwelchen Regeln irgendwas macht. Gott hat Freude. Gott hat Freude. Aber woran hat er denn Freude? Und da gibt es einige Beispiele. Gott freut sich zum Beispiel, wenn er Verlorenes wiederfindet. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe nämlich am Freitag meine Krankenkassenkarte verloren. Und da ich neu in Solingen bin und das ein neuer Zahnarzt ist, haben die gesagt, sorry, ohne Karte keine Behandlung. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe 2 Stunden diese Karte gesucht, überall. Und irgendwann überall nachgeguckt, wo man nur gucken konnte. Und dann dachte ich, es gibt nur noch eine Chance, ich muss in den Keller. Und habe im Keller gesucht und in einer Kiste, ganz tief unten, war mein altes Portemonnaie. Und da war sie drin. Und da war meine Freude groß. Und Gottes Freude ist auch über Verlorene, aber nicht über verlorene Dinge, sondern über Menschen, die nicht an Gott glauben, Menschen, die weit weg sind von ihm. Wenn die beschließen, zu ihm zurückkommen, dann freut er sich. Und er erzählt das so ein bisschen aus der Sicht eines Hirten in Lukas, im Lukas-Evangelium, und sagt, der gute Hirte, wenn Schaf davongelatscht ist, dann sucht er es so lange, bis er es gefunden hat. Und dann dieser Vers, ich finde ihn in Vers 5, finde den so toll, da sagt er, und wenn er das verlorene Schaf gefunden hat, dann legte es sich auf die Schulter voller Freude. Voller Freude. Er legt es auf die Schulter voller Freude und er bringt es nach Hause, denn das Schaf muss noch nicht mal selber laufen nach Hause, sondern er trägt es auf seinen Schultern nach Hause und er schimpft das Schaf nicht aus und sagt, du dummes Schaf, was hast du gemacht? Warum bist du weggelaufen? Du hättest doch da bleiben müssen, was fällt dir überhaupt ein? Sondern nein, voller Freude nimmt er es auf seine Schultern und trägt es nach Hause, voller Freude. Also Gott freut sich, Verlorene zu finden. Aber Gott freut sich auch, wenn Sünder umkehren, wenn Menschen erkennen, ich habe etwas falsch gemacht, ich habe ohne Gott gelebt, ich brauche die Vergebung Gottes. Und wenn sie dann zu Gott kommen, dann ist da eine Freude, nicht nur bei Gott, sondern im ganzen Himmel, sagt Jesus, im ganzen Himmel ist da eine Party, ist da eine Freude, ist da über eine Person, die zurechtkommt, die zu Gott zurückkommt. Und eine andere Sache, über die sich Gott sehr freut, ist Treue. Treue. In Matthäus 25, da geht es darum, dass Gott drei verschiedenen Leuten Sachen gegeben hat, Talente gegeben hat und hat gesagt, benutzt sie, bis ich wiederkomme. Und der eine, der verbuddelt das in der Erde, der benutzt es nicht, weil er weiß, dass Gott möchte, dass Gott Rechenschaft will und so. Und er denkt sich, wenn ich das verbuddel und wenn ich das zur Seite lege, dann bleibt es ja so, wie es ist. Dann kann ich es nicht kaputt machen, kommen keine Kratzer rein, ist gut, ich lasse es hier. Und die anderen, die gebrauchen das und sind treu bei der Sache und es wird mehr, was Gott ihnen anvertraut hat. Und dann kommt Gott zurück, kommt der Herr zurück und dann verlangt er Rechenschaft von jedem. Und der, der das zur Seite gelegt hatte, sagt, hier, ja, hier hast du es zurück. Baff. Mach noch ein bisschen die Erde weg. Sieht fast aus wie neu. Und Gott sagt, was soll das? Warum hast du das getan? Und die anderen, die kommen und sagen, hier hast du es und hier hast du noch mehr. So, bitteschön. Und Gott sagt dann in Matthäus 21 und 23, recht so. Du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Gott freut sich, wenn wir Dinge benutzen. Gott freut sich, wenn wir treu sind, treu dabei bleiben an der Arbeit für den Herrn. Und echte Freude ist also ein Geschenk von Gott. Echte Freude ist ein Geschenk von Gott. Und echte Freude ist ja nicht abhängig von den äußeren Umständen. Wer von euch schon mal ein neues Auto hatte und sich auch drüber gefreut hat und dann der erste Kratzer da reinkommt, der vermiest dir so richtig die Freude. Da kann man sich so richtig drüber ärgern, wenn da der erste Kratzer, der zweite ist nicht mehr so schlimm. Aber der erste Kratzer, oh. Und wenn du ihn dann noch nicht mal selber gemacht hast, irgendjemand anders, puh, das wird schwierig. Echte Freude ist allerdings nicht abhängig von äußeren Umständen. In Korntal habe ich Gerde Beck beerdigt. Sie war eine Erzieherin bei uns in den Kinderheimen da in Korntal Und sie hat mit einer Freundin, die sie in Jugendtagen kennengelernt hat, zusammen eine WG gehabt. Und die haben ihr ganzes Leben lang zusammen gearbeitet und zusammen gelebt. Und Gerda Beck ging es zum Schluss nicht mehr so gut. Sie musste gepflegt werden von ihrer Freundin. Und dann ist sie irgendwann von Gott nach Hause gerufen worden. Und diese Beerdigung, die war voller Hoffnung. Die war, weil wir wussten, Gerda Beck war treu, Jesus treu, und sie ist jetzt im Himmel und ihr geht's wieder gut und es sind keine Krankheiten mehr da, es ist keine Schwäche mehr da. Sie sieht endlich das, was sie ihr Lebtag geglaubt hat. Und die Freundin von Gerda Beck, die kam dann nach dem Gottesdienst ganz verstohlen zu mir und sagte: Ich darf das ja nicht laut sagen, aber ich freue mich so. Auf eine Beerdigung freut man sich nicht. Aber sie sagte: Ich freue mich so. Ich freue mich, dass Gerda jetzt bei Jesus ist und dass es ihr wieder gut geht und dass ich sie wiedersehen werde. Ich freue mich so. Und das ist die Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Keiner würde sich bei einer Beerdigung vorne hinstellen und sagen: Ich freue mich so. Sie hat das Ziel erreicht. Alle würden sagen: Oh, Entschuldigung, also Abschied ist schwer. Abschied tut weh. Aber wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren, dass es eine Freude gibt, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Und so sagt Jesus das dann auch in Johannes 16. In Johannes 16. Da heißt es nämlich: Schon sehr bald, sagt Jesus zu seinen Jüngern, werdet ihr mich nicht mehr sehen. Denn nach einer weiteren kurzen Zeit werdet ihr mich wiedersehen. Da fragten die Jünger einander: Was meint er damit? Ihr werdet mich nicht sehen und dann werdet ihr mich wiedersehen. Was soll das bedeuten? Ich gehe zum Vater. Und was heißt eine kurze Zeit? Das verstehen wir nicht. Jesus merkte, dass sie ihn gerne gefragt hätten. Und deshalb sagte er: Ihr fragt euch, was ich gemeint habe. Ich sagte, dass ich sehr bald fort sein werde und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Dann, nach einer weiteren kurzen Zeit, werdet ihr mich wiedersehen. Ich versichere euch, ihr werdet weinen und trauern über das, was mit mir geschehen wird, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird sich von einem Augenblick zum anderen in große Freude verwandeln, wenn ihr mich wiederseht. Es wird sein wie bei einer Frau in den Wehen. Wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Wenn es soweit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Ich versichere euch, dann könnt ihr selbst zum Vater gehen und ihn bitten und er wird eure Bitte erfüllen, weil ihr in meinem Namen bittet. Bis jetzt habt ihr das nicht getan. Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Also Freude, die echte Freude, ist hier direkt verbunden mit Jesus. Echte Freude ist direkt verbunden in Jesus. Und in Vers 20 heißt es hier: Ihr werdet euch freuen, wenn ihr mich wiederseht. Also wenn wir Jesus sehen, dann freuen wir uns. Warum? Weil er die Sünde, weil er den Tod, weil er alles das, was gegen das Leben steht, überwunden hat. Er ist dafür gestorben, er ist dafür auferstanden, dass wir neues Leben haben können. Er ist der Beweis, der Garant dafür, dass es ewiges Leben gibt. Und das ist der Grund unserer Freude. Wenn wir auf Jesus sehen, dann freuen wir uns immer wieder. Jesus hat den Tod überwunden, Jesus bringt ewiges Leben. Und hier heißt es: Niemand, in Vers 22, niemand kann den Gläubigen diese Freude nehmen. Niemand kann diese Freude nehmen, echte Freude im Leben der Gläubigen. Und Jesus sagt: Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Vollkommen. Nicht 50% Freude, nicht 75% Freude, volle 100% Freude. Volles Rohr Freude. Eine Zufriedenheit und ein Glück, das aus meiner Beziehung zu Gott kommt. Muss das Leben eines Christen nicht herrlich sein? Oder?
Naja.
In der Praxis sieht es manchmal ein bisschen anders aus als in der Theorie. Und manchmal lebt man ja so sein Christsein doch eher freudlos. Aber wir Christen, wir haben doch allen Grund zur Freude. Wenn nicht wir Christen uns freuen können, wer dann? Wer dann? Wir sind von Gott geliebte, begnadete Kinder. Jesus hat für uns alles getan, er starb am Kreuz. Unser Versagen wird uns nicht mehr angerechnet. Vergebung und Gnade verändern unser Leben. Wir haben eine neue Beziehung zum himmlischen Vater. Gottes Segen ist uns gewiss. Wir haben eine Zukunft im Reich Gottes. Jesus liebt uns bedingungslos. Und wenn das alles keine Gründe sind, warum wir uns freuen, dann weiß ich auch nicht. Das heißt ja hier nicht, dass wir jetzt mit einem Dauergrinsen durch die Welt laufen müssen. Und wenn ich darüber spreche, dann kann der eine oder die andere vielleicht jetzt hier sitzen und sagen, Dirk, aber fehlt da nicht der Ernst des Lebens? Es gibt doch so viel in unserem Leben, das uns, unser Freude den Garaus machen will. Ne? Da gibt es so richtige Freudekiller. Freudekiller. Das ist ein N zu viel. Freudekiller. Arbeitslosigkeit. Streit. Krankheit. Solinger Regenwetter. Der Blick auf mein Konto. Versagen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das kann mir die Freude wirklich nehmen. Und Freud und Leid, gibt es diesen Spruch, Freud und Leid liegt doch so nah beieinander. Wie kriegen wir das jetzt beides zusammengestrickt? Wie können wir trotz Problemen und Schwierigkeiten und Krisen diese Freude, diese echte Freude bewahren, dass wir nicht griesgrämig werden? Es gibt ja Menschen, die sind so richtig griesgrämig. Da guckst du schon in ihr Gesicht und das springt auf dich über, weil sie so griesgrämig sind. Wie können wir davon bewahrt werden, dass wir nicht ein Griesgram werden? Ich finde die deutsche Sprache schön. Ein Griesgram, da weiß man genau, was Sache ist. Ne? Ein Griesgram. Gründe dafür, so auszusehen, gibt es doch genügend. Und weil es diese Gründe gibt, lassen wir ganz häufig auch diesen Griesgram nach oben kommen. So nach oben kommen, dass er uns aus dem Gesicht rausspringt. Hinterher ärgern wir uns vielleicht. Und die Leute um uns ärgern sich vielleicht auch. Aber hinterher ärgern wir uns selber. Und Paulus nennt das in unserem Bibelvers so. Er sagt in Vers 17, die sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Wir wollen die Freude, aber der Griesgram ist da. Und die sind im Kampf gegeneinander. Und dann tue ich nicht das, was ich will, sondern ich tue das, was der Griesgram mir sagt, nämlich griesgrämlich zu sein. Ich glaube, ich gibt es gar nicht, das deutsche Wort. Der Kampf zwischen unserer natürlichen Reaktion auf das, was wir erleben und der Frucht des Geistes, der Freude, dieser Kampf ist real. Er ist real. Er ist echt. Und die Frage ist, lasse ich zu, dass Probleme und Schwierigkeiten mir die Freude rauben? Und lasse ich zu, dass ich der sündigen Natur Raum gebe? Der sündigen Natur Raum gebe, die mich dann Dinge tun lässt, wie dann in den Versen 19 bis 21 aufgezählt werden. Da zählt Paulus diese ganze Liste auf: Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerichtete Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, Ausschweifung, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Lasse ich es zu, dass ich durch äußere Umstände dahin getrieben werde, das zu tun? Vielleicht, wenn du diese Dinge hörst, denkst du ja auch, ach Dirk, mit diesen Dingen habe ich ja kein Problem. Diese Liste. Ne? Also Unzucht, unreine Gedanken, nö. Götzendienst, ich gehe doch hier in die Stadtmission. Zauberei, ich besitze noch nicht mal einen Zauberkasten. Feindschaften, ach, ich habe eigentlich alle lieb. Zorn, ja, kann ich gerade so unterdrücken. Und so weiter und so weiter. Vielleicht denkst du, ich habe ja diese Liste, geht an mir vorbei, Halleluja. Aber Paulus sagt ja dergleichen mehr, denn diese Liste, wenn wir uns die angucken, die deckt alle unsere Lebensbereiche ab. Alle Lebensbereiche. Zum Beispiel die ersten, die sündige Natur. Ich hätte weiterklicken müssen. Werke decken alle unsere Lebensbereiche ab. Da gibt es die Unzucht. Im Griechischen heißt es Porneia. Porneia, das kennen wir im Deutschen von der Pornografie. Porneia. Also da ist Sexualität gemeint. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht. Das deckt also den Bereich unserer Sexualität ab. Aber dann gibt es diese Götzendienst und Zauberei, das deckt Religion ab. Und dann gibt es da die anderen, und diese Liste ist noch viel länger. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtige Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegeneinander und so weiter und so weiter und so weiter. Und das sind die zwischenmenschlichen Beziehungen. Unser ganzes Leben deckt das ab. Und das ist die natürliche Reaktion, wie ich auf Dinge reagiere. Und das ist die Sehnsucht auch, die Sehnsucht, die wir haben nach Freude. Versuchen wir auch in diesen Dingen zu finden. Und wir versuchen sie selbstsüchtig zu finden. Wie kriege ich am meisten Freude in meinem Leben im Bereich der Sexualität? Wie kriege ich am meisten Freude im Bereich der Religiosität? Wie kriege ich da am meisten raus? Wie kriege ich inzwischen menschliche Beziehungen am meisten für mich raus? Und das ist eine natürliche Reaktion unserer sündigen Natur. Und Paulus sagt, passt auf, lasst nicht die Werke, sondern die Frucht des Geistes in eurem Leben wachsen und aufgehen und blühen. Und wie können wir jetzt im Geist leben? Wie können wir das machen? Wenn ich diese Dinge entdecke, diese Werke, ich kann sie zu Jesus bringen. Ich kann sie kreuzigen. Ein für alle Mal soll es die Macht über mein Leben verlieren. Und danach heißt es nicht, dass das Ding tot ist. Es wäre schön, wenn ich das einmal zu Jesus bringe ans Kreuz, klopf, 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 und das war's dann. Bleibt da. Nein, aber es hat die Macht über mich verloren. Und ich kann jetzt anders handeln, anders reagieren wie sonst. Und in Vers 25 sagt Paulus dann, wenn wir im Geist leben, dann sollen wir auch im Geist wandeln. Das sind also zwei verschiedene Dinge, leben und wandeln. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht Christen werden, die im Geist leben, die das alles für sich schön in Anspruch nehmen, was Jesus getan hat und die an Jesus glauben, aber dass wir nicht im Geist wandeln. Wandeln, das ist etwas, das ist ein Tu-Wort, das ist etwas, was gemacht werden muss. Zu wandeln, ein altes deutsches Wort. Sich bewegen, im Glauben bewegen, im Glauben handeln, es nach außen bringen. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, Leben und Wandeln. Ich muss nicht mehr meinen alten Mustern folgen. Ich muss nicht zum Griesgram werden. Ich muss nicht zum Griesgram werden, wenn der Teufel mir mal wieder in die Suppe spuckt. Wenn ich mal wieder auf die Nase falle, muss ich nicht so handeln, wie ich sonst handeln, sondern Jesus hat mich befreit, die Frucht des Geistes nach außen kommen zu lassen. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen zurufen, lasst dir die Freude nicht nehmen. Auch wenn du einen Kratzer im Auto hast. Auch wenn es ein neues Handy gibt. Auch wenn Leute dir das Leben schwer machen. Lass sie die Freude nicht nehmen. Die Freude über irdische Dinge, über materielle Dinge, die sind ja meist von außen gesteuert. Und die Freude, die Jesus bringt, die kommt von innen. Und die will von innen nach außen. Die will von innen nach außen die echte Freude. Und Jesus lässt diese Freude als Frucht in unserem Leben durch den Heiligen Geist wachsen. Dass ich mir bewusst mache, wer Jesus für uns ist, was Gott für uns alles getan und was Gott uns alles schenkt. Und es ist eine tiefe Freude in mir. Ich weiß noch, ich war 17 Jahre alt. Es war mein erstes Osterfest als gläubiger Christ. Und wir saßen bei uns in der alten, im alten Kirchengebäude und die Sonne ging auf und so ein Sonnenstrahl kam in die Kirche hinein. Und mir wurde plötzlich bewusst, Jesus lebt. Das erste Mal in meinem Leben. Jesus lebt. Und es ist eine Freude, die blubberte von hier unten so ganz nach oben, sodass ich gegrinst habe wie ein Honigkuchenpferd. Weil ich wusste, Jesus lebt. Das erste Mal in meinem Leben entdeckt. Und diese Freude tief in mir. Und wenn ich das in mir habe, dann muss ich manchmal auch mein Gesicht darüber informieren, dass die Freude da unten in mir drin ist und dass das nach außen kommt und dass andere Menschen es sehen, dass ich mich freue, Christ zu sein. Oder wie Psalm 34, Vers 6 das gesagt haben, die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Lasst uns auf Jesus gucken. Lasst uns auf Gott schauen. Nicht auf die Probleme und Sorgen. Und das dürfen wir ihm alles bringen im Gebet und dalassen. Und dann lasst uns auf Jesus schauen. Und der kann echte Freude in uns wachsen lassen. Frage heute Morgen ist, wohin schaust du? Wohin schaust du? Wir haben heute Morgen von der echten Freude gehört, im Gegensatz zur irdischen Freude. Wir haben von den Freudenkillern gehört, die uns die Freude rauben wollen. Und wir haben davon gehört, dass echte Freude in uns entsteht und nicht von außen kommt. Ich möchte beten. Wir danken dir, Jesus, dass du der Grund bist, warum wir uns freuen. Wir danken dir, dass du gesagt hast, dass ein Leben mit dir zusammen, ein Leben im Heiligen Geist, wird Freude in uns hervorbringen. Und wir danken dir, dass wir das nicht rauspressen müssen, sondern dass du es schenkst und dass du es wachsen lässt. Und dass wir auf dich schauen dürfen, Herr. Und dass wir uns bewusst machen dürfen, was du alles für uns getan hast. Und dass daraus die Freude auch entspringt, was du getan hast, nicht was wir tun müssen. Wir loben dich dafür und geben dir die Ehre und danken dir dafür, dass wir allen Grund haben, uns zu freuen. Dafür wollen wir dir wirklich allen Lob bringen und alle Ehre und dich preisen. Und Herr, wir beten für alle Geschwister, die im dunklen, tiefen Tal sitzen, dass du mit deinem Licht, mit deinem Auferstehungslicht zu ihnen leuchtest und sie trotz äußerer Umstände sich freuen dürfen. weil die Freude du bist, Herr. Amen.